Liebe Gemeinde, gehören Sie zu den Wiederholungstätern, jedenfalls in Sachen Urlaub? Es gibt ja solche Menschen, die jedes Jahr zur selben Zeit am selben Ort Ferien machen. Und das hat seine Vorteile. Da weiß man nämlich, was man hat, und man kennt sich schon aus. Die Eingewöhnungs- und Suchphase, die fällt weg. Man kennt den ruhigsten Platz am Strand und den schönsten Wanderweg und man freut sich schon so richtig auf das Café oder den Aussichtspunkt, der einen letztes Mal begeistert hat. Vorfreude. Vielleicht ist die Urlaubswelt nicht Ihre Welt, in der Sie es immer gleich machen, aber es gibt andere Dinge. Vielleicht gab es die auch früher. Ferientage bei den Großeltern. Oder Zeltlager mit Freunden. Und wenn auch das nicht zutrifft, ich bin sicher, im Laufe eines Jahres gibt es solche Tage, auf die Sie sich freuen, weil sie immer gleich sind. Sie waren letztes Mal schön und werden auch dieses Mal so richtig gut. Wenn Ihnen das eine oder andere vertraut ist, dann können Sie mitfühlen mit dem Beter des Psalmes 84. Schlagen Sie ihn ruhig noch mal auf, er liegt auch bei mir beim Predigtvorbereiten immer auf dem Tisch. Diesem Mann geht es nämlich auch so, wenn er an den Tempel in Jerusalem denkt. Dreimal im Jahr macht er sich auf den Weg, tagelang zu Fuß ist er unterwegs und dann steht er, ja, in Israel, auf der Hügelkette und schaut hinunter auf die Stadt und dieses gewaltige Bauwerk, in dem Gott zu Hause sein soll. Und er singt, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Oder nach Hoffnung für alle, ich kann's kaum erwarten. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe dieses Tempels zu kommen. Und ging's Ihnen heute Morgen auch so? Beim Aufbruch vom Frühstückstisch oder spätestens, als Sie den Turm Ihrer Kirche gesehen haben, kennen Sie das? Den Gottesdienst als etwas, das man kaum erwarten kann? Eine körperlich spürbare Sehnsucht nach dieser einen Stunde? Ich bin sicher, es gibt etwas, was auch immer, das Sie hierher gezogen hat. Sonst wären Sie nicht hier. Sie wären nicht gekommen, wenn Sie etwas anderes vorgehabt hätten, das Sie mehr gezogen hätte. Und so lade ich Sie ein, dem nachzuspüren, was uns dieser Mann erzählt. Vielleicht entdecken Sie sich selber. Vielleicht aber weckt es in Ihnen auch etwas, damit Sie auch nächste Woche wiederkommen. Der Psalm hat übrigens 3 Strophen, das sieht man an mancher neuen Bibel, deswegen 3 Gedanken. Der erste, es ist schön, bei dir zu sein. Eigentlich durchzieht dieser Gedanke den ganzen Psalm. Liebevoll wird da das Haus Gottes beschrieben und es guckt so aus allen Knopflöchern der Verse durch. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Ganz ähnlich dem, was wir vorhin gesungen haben, gell? Tut mir auf, die schöne Pforte führt in Gottes Haus mich ein. Ach, wie wird an diesem Orte meine Seele fröhlich sein? Und dann bleibt der Blick über die Tempelanlagen interessanterweise an einer Kleinigkeit hängen. An einem Vogelnest. Finden Sie es? Der Vogel hat, ich ergänze, bei dir ein Haus gefunden, und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Und man hört so durch, die haben's gut. Die sind mittendrin, ganz nah bei dir und die dürfen hier bleiben. Es war nämlich so, dass im Tempel nur die Priester im Dienst wirklich ins Allerheiligste konnten. Der Platz, an dem Gott letztlich zu Hause war, der war für das Fußvolk schlichtweg tabu. Aber für Spatzen und Schwalben gibt es ja keine Grenze. Und so konnten sie sich überall niederlassen und ihre Nester in die Mauer ritzen, sogar im Allerheiligsten bauen. Ein bisschen Neid auf die, die näher dran sind. Kennen Sie das auch? Dieses Gefühl, da erlebt jemand was, was ich nicht erlebe. Da tut sich einer im Glauben leichter als ich, da scheint jemand keine Fragen zu haben und kaum Zweifel. Das ist ja so nicht, wenn wir was hören, was jemand erzählt, dann können wir auch gut denken, naja, und ich? Bei mir ist es nicht so klar. Für mich ist Gott so rätselhaft. Aber ganz ehrlich, selbst der, der was erzählt, kennt auch Zeiten, in denen ihm Gott fremd ist. Zeiten der Sehnsucht. Wüsste ich doch noch mehr. Könnte ich doch noch mehr vertrauen. Dann müsste ich nicht warten, bis ich es im Rückblick verstehe. Und ich glaube, wer beginnt, bewusst mit Gott zu leben, der bleibt irgendwie immer hungrig. Der hat immer Sehnsucht. Das kann ja auch eigentlich gar nicht anders sein. Wer von uns wollte sagen, er hätte Gott in der Tasche? Er bleibt doch ein Rätsel. Und das Gelände, das wir nicht kennen, ist immer größer als das, was wir erfasst haben. Das bedeutet für alle, die sich fern fühlen, für Gott ist das kein Problem. Und es bedeutet für alle, die unterwegs sind, die Sehnsucht ist die richtige Bewegung, um Gott zu begegnen. Wir brauchen vor Gott nichts zu verstecken, nichts. Der Glaube bleibt sein Geschenk an uns und darum können wir ihn bitten. Mir ging ein Gleichnis von Jesus durch den Kopf, da erzählt er von zwei Menschen, die sich genau wie unser Psalmbeter im Tempel eingefunden haben, auch im Vorhof, es waren beides auch keine Priester, und beide waren sie da und haben zu Gott gebetet und gehofft, dass er sie hört. Und ihre Erwartungen waren so unterschiedlich. Der eine hat erwartet, dass Gott ihm auf die Schulter klopft und sagt, du bist ein toller Kerl und machst alles richtig. Und der andere, der wusste, dass er nicht alles richtig gemacht hat. Und er kann zu Gott nur sagen, bitte vergiss mich nicht. Dreh mir nicht endgültig den Rücken zu. So erzählt uns Jesus. Und dann fragt er, was meint ihr? Wer ist der bessere Christ? Der, der auf sicherem Boden steht, oder der, der sich kaum traut, aufzuschauen und zu beten? Sie wissen es, ne? Der Zweite. Es ist der, der mit seinem Latein und seiner Frömmigkeit am Ende ist. Denn entscheidend ist nicht, was ich mitbringe. Entscheidend ist, wie viel Raum ich Gott gebe. Wer sehnsüchtig und fragend ist, der hat in seinem Leben so richtig Platz für Gott. Da ist er willkommen. Und das macht ihm Freude. Deswegen sagt er, bittet mich, sagt es, sucht mich, klopft an meine Tür und sie wird aufgehen. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Das Zweite, bei dir sind Kraft und Segen, die das Leben verändern. Ich komme nochmal auf meinen Eingangsgedanken zurück. Warum sind Sie heute da? Warum sind viele von Ihnen Wiederholungstäter in Sachen Gottesdienst? Was bedeutet Ihnen diese Stunde? Als Mitarbeiterin bei den missionarischen Diensten war ich manches Mal mit einer Kirchengemeinde einen Tag oder ein Wochenende zusammen, weil sie diese Frage beschäftigt hat und es hat sich immer gelohnt. Und die Antworten, die haben sich ganz nach Psalm 84 angehört. Die Leute haben gesagt, der Gottesdienst ist für mich Tankstelle. Die gemeinsame Zeit ermutigt mich. Andere haben gesagt, Gottesdienst ist für mich wie eine Oase. Ich komme zur Ruhe, ich kann die staubigen Füße kühlen und mich beschenken lassen. Ich kann ja einfach da sein. Oder andere haben gesagt, hier ordnet sich mein Alltag. Ich bekomme einen anderen Blick für die Dinge. Ich frage, was Gott will, was gut und richtig ist. Ich kann loslassen und neu durchstarten. Das klingt doch so, nicht? Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten. Die von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Der Psalmbeter, der ja gerade eben erst den Fuß in Jerusalem, nach Jerusalem hineingesetzt hat, der hatte diese Dürre übrigens hautnah erlebt. Der Weg zum Tempel führt nämlich durch ein Tal ohne Quellen und ohne Bach, das Baqa'a-Tal, das man heute noch sehen kann. Wer hier marschiert, sieht wirklich nur Trockenheit. Trockene Sträucher mit stachlichen Blättern und kein Grashalm. In diesem Tal ereignet sich übrigens die Geschichte vom barmherzigen Samariter, denn das Tal war berühmt für sein lichtscheues Gesindel. Aber für einen Pilger ging kein Weg dran vorbei. Erträglicher, kühler, fröhlicher wurde es erst, wenn es geregnet hat. Aber auch das geschieht. Der Regen bringt die Wüste zum Blühen. Und jetzt, haben Sie Ihre dürren Täler dabei? Oder zeigen Sie Gott nur Ihre saftigen Wiesen? Ich erinnere Sie nochmal an die zwei Leute, von denen Jesus erzählt. Der eine hat richtig was vorzuweisen. Ein anständiges Leben, Glück in der Familie und im Beruf, was man eben so sich wünscht. Und dem anderen ist gar nicht viel gelungen. Er hatte einen Beruf gewählt, so erzählt Jesus, bei dem er sich die Hände schmutzig gemacht hat. Er hat den Zoll eingetrieben für eine verhasste Besatzungsmacht. Und da konnte man nur korrupt werden. Er fühlt sich nicht als Held, aber gerade darüber spricht er mit seinem Gott. Er hat seine Dürre dabei. Er hat ja nichts anderes. Und Jesus sagt, bei ihm wird es regnen. Er geht freigesprochen und gesegnet nach Hause. Haben Sie Ihre Täler dabei, vielleicht auch finster und schattig und ohne Ausweg? Dann halten Sie sie doch Gott hin, wenn wir beten. Dann bringen Sie es mit, wenn Sie zum Abendmahl kommen, ganz hungrig. Da passiert was. Und dann vergessen Sie Ihre Täler nicht, wenn ich Ihnen zum Schluss noch Gottes Segen zuspreche. Wie schon gesagt, Sehnsucht, der Raum, den wir Gott geben, ist das Beste, was wir tun können, um ihn zu erfahren. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne, erwartungsvoll und mit großer Freude in dein Heiligtum ziehen. Das mag nicht gleich jedermanns Erfahrung sein, aber es ist Gottes gute Absicht, sein Ehrenwort für unser Leben und für diese Woche. Und nur noch die dritte Strophe. Wo Gott das Sagen hat, da lebt man sicher und geborgen. Deswegen betet der Mann, ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Und er hat ein Gebetsanliegen. Er spricht über den Gesalbten. Damit ist der König gemeint, weil ein König wurde bei seiner Amtseinsetzung mit Öl gesalbt. Also heißen diese Worte, Gott hilft dem König, der uns beschützt. Steh ihm bei, den du erwählt hast. Leben heißt nicht nur Gottesdienst feiern. Leben heißt, wir stehen mittendrin als Menschen, die gesegnet sind von Gottes Gegenwart. Wir sind Bewohner eines Ortes, Bürger eines Staates. Und doch fragen wir uns manchmal heute, oder ich jedenfalls, macht es noch einen Unterschied, ob wir sonntags im Gottesdienst sind? Sehen wir nicht bei uns gerade heute, dass so vieles funktioniert, auch ohne, dass Gott in der Politik eine Rolle spielt? Ich weiß nicht, wie es in Bernloch ist, aber unser Bürgermeister kommt eher am Volkstrauertag, weil er da ein Grußwort hat. Und ich weiß nicht, welche Gemeinderäte über ihrer Tagesordnung ein Gebet sprechen. Oder wer ganz bewusst in der Politik die 10 Gebote hochhält und nicht nur die 2. Tafel, wo es heißt, wir sollen nicht töten und verleumden. Ich fürchte, es sind wenige. Und trotzdem leben wir in Frieden und Wohlstand. Ich bin allerdings überzeugt, dass die Wurzeln dafür bei denen liegt, die in Gottesfurcht unser Leben gestaltet haben. Wie ein roter Faden zieht sich Gottes Wort durch unser Grundgesetz. Und nach dem Krieg haben Menschen unser Land aufgebaut, die auf Gott große Stücke gehalten haben. Und das hat Spuren hinterlassen. Das hat uns ein Fundament gelegt, auf dem wir heute stehen. Deshalb meine ich, es ist nicht unsere Aufgabe zu klagen, wie sich die Zeiten doch ändern. Es ist unsere Aufgabe als Kinder Gottes, diesen roten Faden nicht abreißen zu lassen. Auch nicht durch das, was wir tun. Das beginnt damit, dass wir danken. Es geht weiter damit, dass wir bewusst Nachrichten hören. Jemand hat mal gesagt, er hat nur zweimal Lektüre, die Zeitung und die Bibel. Die Zeitung sagt ihm, was geschieht, und die Bibel sagt ihm, warum es geschieht. Und dann gilt es darum, auch mal ein Wort zu sagen. Und sei es bloß am Geburtstagskaffeetisch oder beim Dorfhock über einem Bier. Wir machen auch Politik in gewisser Weise. Und schließlich gilt es zu beten, wie dieser Beter. Zu beten für Entscheidungsträger und ihre Berater, für Wahlen, für Kongresse, für Gipfeltreffen und vieles andere mehr. Wir haben eine Macht in der Hand. Beten, weil wir wissen, dass wir Gottes Weisheit und seine Gnade brauchen. Im Osten Europas gibt es einige Länder, die es jahrzehntelang ohne Gott versucht haben. Die Regierungen hatten sich vorgenommen, jeglichen Glauben auszulöschen. Und es geht diesen Ländern heute nicht gut. Ein paar Reiche haben sich fast alles unter die Nägel gerissen, die Mehrheit des Volkes verarmt und wandert aus. Man kann es dauernd lesen. Auf Dauer liegt der Segen tatsächlich allein in der Gottesfurcht. Wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Das gilt es zu leben. Das gilt es zu sagen in alle Bereiche hinein. Das gilt es mitzunehmen in den Alltag. Liebe Gemeinde, auch wenn Sie Wiederholungstäter sind, jeden Sonntag, Sie sind nicht nur für sich da. Es ist schön, wenn Gott uns beschenkt, wenn sein Regen unsere Wüste aufblühen lässt. Aber dann sind wir berufen, zu Brunnenbauern zu werden. Unser Leben soll ein Ort sein, an dem auch andere ihren Durst stillen. Wer von Gottes Gegenwart angezogen ist, der darf durch sein Leben oder auch durch Worte einladen. Kommt, es lohnt sich. Es lohnt sich, Sehnsucht zu haben nach seiner Gegenwart. Amen.